Hast du dich eigentlich jemals gefragt, was wirklich passiert, wenn man sich so den ultimativen Lebenstraum erfüllt? Also so richtig mit dem Sprung ins eiskalte Wasser und man macht sich endlich selbstständig. Ist das dann der absolute Himmel auf Erden? Endlose Freiheit, pure Selbstverwirklichung?
Ja, das ist ja oft die Vorstellung.
Genau. Oder ist es vielleicht eher ein direkter, völlig ungebremster Weg in den Wahnsinn? Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir haben ja heute einen Text auf dem Tisch, der ist wirklich weit entfernt von den üblichen, weichgezeichneten Erfolgsgeschichten.
Absolut.
Es geht um einen radikal ehrlichen, schonungslos persönlichen Blogbeitrag. Der Titel ist Jahresrückblick 2025. Einmal komplett gehäutet. Geschrieben wurde der von der Autorin und Designerin Miriam Lochner, veröffentlicht im Februar 2026. Und unsere Mission für diese Erkundung heute ist eigentlich simpel, aber anspruchsvoll.
Mhm.
Wir wollen die ungeschönten Realitäten der Selbstständigkeit herausfiltern. Den Kampf um die eigene Identität, diese toxischen Mechanismen der Hustle Culture. Und wir schauen, wie sich das alles in einem einzigen, extrem turbulenten Jahr bündelt.
Ja, und dieser Text ist tatsächlich weit mehr als ein klassischer Business-Rückblick, wie man ihn Ende des Jahres zu Tausenden auf LinkedIn überfliegt. Was wir hier vorliegen haben, ist im Grunde, man könnte sagen, eine psychologische Fallstudie.
Mhm, ja.
Es geht um das schmerzhafte Loslassen von festgefahrenen Identitäten. Um den realen, greifbaren Schmerz, der mit echter persönlicher Transformation einhergeht. Die Autorin seziert ihre eigenen Illusionen mit einer analytischen Schärfe, die man wirklich selten findet, wenn jemand über sein eigenes Scheitern und Wachsen schreibt.
Okay, lass uns das mal von Anfang an aufdröseln. Der offizielle Startschuss für Miriams Unternehmertum fiel im Juni 2025.
Richtig.
Sie beschreibt in ihrem Text sehr malerisch, wie sie aus ihrem neuen kreativen Atelier herausarbeitet. Und wie bei so unglaublich vielen Gründern da draußen ist dieses ominöse Atelier in der Realität schlicht und ergreifend
ihre Küche.
Ihre Küche, genau. Ich finde dieses Detail einfach herrlich, weil es sofort diese polierte Instagram-Illusion durchbricht. Weißt du, diese perfekt ausgeleuchteten Start-up-Büros mit Tischkicker und Siebträgermaschine?
Ja. Der Kontrast zwischen Erwartung und Realität zieht sich wie ein roter Faden durch diese Anfangsphase. Nehmen wir nur mal die Bürokratie. Um den Gründungszuschuss zu bekommen, musste sie einen extrem detaillierten Businessplan vorlegen.
Oh ja, das Grauen.
Und hier manifestiert sich sofort ein tiefgreifender innerer Konflikt. Den schriftlichen Teil des Plans hat sie als passionierte Autorin geradezu zelebriert. Ihre Beraterin von der IFB, also der Investitions- und Förderbank, die solche Gründungen begleitet, war von diesem konzeptionellen Teil absolut begeistert.
Mhm.
Aber ein privater Kontakt aus der klassischen Wirtschaft hingegen zerriss das Ganze eher. Das wahre Trauma, und das beschreibt sie sehr lebhaft, lauerte aber im Zahlenteil.
Das berüchtigte Excel-Monster. Sie nennt es das Excel-Über-Obermonster aus der schlimmsten Hölle.
Wahnsinniges Bild.
Ja. Jeder, der uns gerade zuhört und schon mal an einer simplen Steuererklärung verzweifelt ist, kann diese Panik wahrscheinlich körperlich nachempfinden. Stell dir vor, du sitzt hochmotiviert in deiner Küche, willst eigentlich kreativ sein und starrst plötzlich auf Tabellen voller Begriffe, die für dich wie eine völlig fremde Sprache wirken.
Mhm.
Wie bewältigt jemand, der in Worten und Farben denkt, plötzlich Liquiditätspläne?
Durch eine wilde Mischung aus Verzweiflung und purer Sturheit, würde ich sagen.
Ja.
Sie hat sich in endlosen Nächten autodidaktisch durch YouTube-Tutorials gekämpft, vor allem von Kanälen wie Melchior von Steuerfit.
Melchior von Steuerfit. Herrlich.
Genau. Und dabei entwickelte sie eine Eigenschaft, die sie selbst sehr treffend als Großkotzigkeit bezeichnet. Psychologisch betrachtet sprechen wir hier von einem essentiellen Schutzmechanismus.
Okay, wie meinst du das genau?
Wenn das eigene Fundament extrem wackelig ist, muss man sich künstlich in eine fast schon narzisstische Überzeugung versetzen, dass man das alles souverän im Griff hat. Ohne diese gespielte Arroganz würden die meisten Gründer unter der Last der Verantwortung einfach sofort zusammenbrechen. Wobei sie klug genug war, für die finale Abwicklung einen echten Steuerberater zu behalten. Das zeigt, dass sie ihre eigenen Grenzen durchaus kannte.
Das führt uns zu einer Beobachtung, die mich beim Lesen wirklich innehalten ließ. Sie zitiert da dieses alte, fast schon gemeine Sprichwort: mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Auf den ersten Blick klingt das ja wunderbar. Wer will nicht, dass sich der Traum vom eigenen Business erfüllt?
Die Ironie dieses Sprichworts entfaltet sich aber erst in der Umsetzung. Miriam stellt fest, dass sich ihr Leben, nachdem dieser erste massive Adrenalinrausch der Gründung verpufft war, plötzlich exakt genauso anfühlte wie vorher im Angestelltenverhältnis.
Krass, oder?
Ja. Die Aufgabenliste war lang, der Stress war da. Der einzige Unterschied? Die Fallhöhe. Sie beschreibt das sehr eindrücklich als den Wegfall des sogenannten Rockzipfelmodus.
Ah, der Rockzipfelmodus.
Genau. Als Angestellter, egal wie viel Verantwortung man trägt, hängt man am Ende immer am metaphorischen Rockzipfel des Arbeitgebers. Wenn alles schief geht, zahlt jemand anderes das Gehalt und jemand anderes trägt das unternehmerische Risiko.
Mhm.
Fällt dieses unsichtbare Sicherheitsnetz weg, fühlt man sich zwar auf einen Schlag unfassbar erwachsen und frei, aber diese Freiheit ist eben auch bodenlos und extrem beängstigend.
Und hier wird es wirklich interessant, wenn wir uns mal den Markt anschauen, in den sie sich da gestürzt hat. Ihr Start im Sommer 2025 fiel genau in ein massives wirtschaftliches Sommerloch. Die Inflation war spürbar, alle redeten nur noch über diesen gigantischen KI-Hype, dass künstliche Intelligenz kreative Jobs vernichten würde.
Ein schwieriges Umfeld.
Und was predigen die Marketing-Gurus in solchen Krisenzeiten pausenlos? Spitze Positionierung.
Immer wieder.
Du musst deine Nische finden, am besten so eng wie möglich. Aber Miriam ist das genaue Gegenteil davon. Sie bezeichnet sich selbst als HSP-Scanner. Das ist ein Begriff, den wir kurz für den Zuhörer aufschlüsseln sollten. Was bedeutet das in der Praxis?
Der Begriff kombiniert im Grunde zwei psychologische Konzepte.
Mhm.
HSP steht für Highly Sensitive Person, also eine hochsensible Person, die Reize aus ihrer Umwelt viel intensiver wahrnimmt und verarbeitet. Gepaart wird das hier mit dem Scanner-Typus. Das ist ein Begriff für Menschen, die extrem vielseitig interessiert sind, blitzschnell lernen, aber sich schlichtweg weigern, sich auf nur ein einziges Fachgebiet festzulegen. Die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau.
Richtig.
Für einen Scanner fühlt sich eine spitze Positionierung nicht wie ein kluger Business-Move an, sondern buchstäblich wie eine Amputation der eigenen Persönlichkeit. Sie weigerte sich, dieses Spiel mitzuspielen.
Und das bringt uns zu dem wahrscheinlich besten Zitat aus dem gesamten Text. Sie weigerte sich nämlich, beim sogenannten Personal Brand Design, das sie als Dienstleistung anbot, Menschen auf zwei simple Corporate-Farben zu reduzieren. Sie schreibt dazu: Ein Mensch ist keine Nivea-Dose, die Selfies im Wald macht.
Ein fantastischer Satz.
Absolut. Wenn man darüber nachdenkt, entlarvt dieser Satz doch den kompletten Wahnsinn des modernen Marketings. Algorithmen zwingen uns dazu, uns selbst wie eindimensionale Drogerieartikel zu branden, damit wir bloß leicht konsumierbar sind.
Was faszinierend daran ist, dass es eine brillante Metapher für den Verlust an Komplexität in der digitalen Welt. Ein Mensch lässt sich eben nicht auf Hexcodes und ein strenges Logo reduzieren. Miriam Fribillion dagegen war ihr holistisches Fahrrad.
Mhm.
Ein völlig ganzheitliches Konzept, das Lichtjahre vom klassischen Grafikdesign entfernt war. Wenn ihre Kunden offen dafür waren, integrierte sie sogar den sogenannten Styling-Phänotyp, besser bekannt als Kibbe-Typen.
Ah, das war das mit der Körperstruktur, oder?
Genau. Ein System, das die Körpergeometrie und Knochenstruktur analysiert, um die passende Kleidungssilhouette zu finden. Und sie ging noch weiter. Sie nutzte sogar die alchemische Elementenlehre aus dem Grundhoroskop der Kunden für die Farbfindung.
Okay, aber mal ganz pragmatisch gefragt. Wie verkauft man so ein hochkomplexes, fast schon esoterisches Konzept in einer Welt, die auf 15 Sekunden TikToks und schnelle Lösungen optimiert ist?
Die kurze Antwort lautet, man verkauft es am Anfang gar nicht. Wenn wir das analytisch betrachten, liegt genau hier der Grund für ihr anfängliches Scheitern im Marketing. Sie versuchte nicht, ein simples Logo oder eine leicht verdauliche Dienstleistung zu verkaufen,
sondern
sie versuchte, eine komplexe innere Haltung und ein humanistisches Weltbild zu vermarkten. Und dafür lässt sich nun mal keine klassische Zielgruppe in Facebook-Ads definieren. Sie verweist in diesem Kontext auf Dan Coe,
Renaissance 2.0 der Generalistenpredigt. Er argumentiert, dass das starre Festhalten an Mikronischen die authentische Kreativität erstickt. Miriam wollte all ihre Facetten zeigen, von trockener, strategischer Konzeption bis hin zur intuitiven, wilden Kreativität.
Aber genau diese Weigerung, sich irgendwie festzulegen, dieser hohe Anspruch, einfach alles sein zu wollen, führte sie dann direkt in ihre schwerste Krise. Wir springen mal in den Oktober 2025.
Ja.
Miriam hatte das Jahr mit einem echten Klassiker der Selbsthilfe begonnen. Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Anfangs hat sie dieses Buch fast schon belächelt. Sie sah sich als die pragmatische Umsetzerin, die knallharte Business Lady im Blazer.
Richtig. Der Auslöser war eine scheinbar harmlose Visualisierungsübung in genau diesem Call. Solche Übungen zwingen das Gehirn oft, an den logischen, rationalen Schutzmauern vorbeizuschauen. Und dort, auf diesen kalten Küchenfliesen, traf sie dann eine Erkenntnis, die sie jahrzehntelang verdrängt hatte.
Mhm.
Die Erkenntnis war, sie ist überhaupt keine Dienstleisterin. Sie ist in ihrem tiefsten Kern eine Künstlerin. Wenn wir uns die Fakten anschauen, die sie in dem Text selbst auflistet, gleicht das einer drückenden Beweiskette, die sie einfach konsequent ignoriert hatte.
Die Indizien waren ja wirklich überall. Ich meine, schon 1987 bei ihrer Einschulung war sie die Einzige, die Kunstkurse dominierte.
Ja.
Sie erzählt auch, wie ein Professor sie im Designstudium mal so kritisiert hat, dass sie 5 Jahre lang freiwillig keinen Stift mehr angefasst hat. Später in Fortbildungen wurden ihre geschriebenen Texte ständig als fehlerfreie Musterbeispiele herumgereicht.
Absolut.
Und mein absolutes liebstes Detail. Wenn sie auf elitären Designkonferenzen war, fühlte sie sich immer wie ein Alien. Alle um sie herum trugen schwarz und führten kühle Fachgespräche über Typografie. Und sie stand da, mit einem rosa Schal und einem grünen Rucksack, völlig deplatziert, stundenlang am Stand vom Soda Verlag und hat einfach nur schöne Magazine bewundert, statt fleißig zu netzwerken.
Diese Anekdoten zeigen ja deutlich, dass ihr Umfeld, ihre Mutter, ihre Schwester das alles schon immer wussten. Die spannende Frage ist ja, warum hat sie sich mit solcher Vehemenz gegen diesen Begriff gewehrt?
Gute Frage.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass der Begriff Künstlerin in unserer heutigen Leistungsgesellschaft stark negativ konnotiert ist. Besonders für jemanden, der echten wirtschaftlichen Erfolg sucht. Er impliziert Verletzlichkeit, Schmerz, das klassische Klischee des brotlosen Künstlers und eine tiefe Melancholie.
Hm.
Sie schreibt selbst, dass aus genau diesem Schmerz oft das geboren wird, was andere Menschen am tiefsten berührt. Sich das endlich einzugestehen, erfordert massiven Mut. Um diese neue Identität für sich greifbar zu machen, ohne sich direkt in die nächste Schublade pressen zu lassen, erschuf sie ein komplett neues Wort für sich, die Essenzexpressionistin.
Naja, ein großartiges Wortsprichstück. Das demonstriert perfekt ihre Weigerung, sich limitieren zu lassen. Aber bevor sie zu dieser, naja, philosophischen Ruhe fand, hat sie in der Praxis wirklich jedes einzelne Warnschild mit 200 Sachen überfahren.
Oh ja.
Wenn du als Zuhörer selbst schon mal gegründet hast oder in einem extrem fordernden Projekt steckst, wirst du dich in ihren Anfängerfehlern jetzt wahrscheinlich schmerzhaft wiedererkennen. Selbst und ständig arbeiten. Check.
Natürlich.
Auf Urlaub verzichten. Selbstverständlich. Kalte Akquise betreiben, obwohl sich alles in ihrer Gegend sträubt. Leider ja. Alles auf ein einziges Projekt setzen. Auch das. Und mein absoluter Favorit der Selbsttäuschung, nachts weiterarbeiten mit der Begründung, draußen ist es jetzt eh dunkel, dann kann ich ja bis Mitternacht am Bildschirm bleiben.
Das ist ein sehr klassisches Symptom dafür, wie der Geist den Körper manipuliert, wenn man in der sogenannten Hustle Culture gefangen ist. Man entkoppelt sich komplett von seinen natürlichen Rhythmen. Die Konsequenz war dann unausweichlich. Im November arbeitete sie sich so gnadenlos in einen Burnout, dass ihr Immunsystem im Dezember komplett kapitulierte.
Das war ja auch kein kleiner Schnupfen.
Nein, das war keine Phase, in der man mal gemütlich ein Wochenende auf der Couch liegt. Sie lag nach einer Not-OP, vollgepumpt mit Antibiotika, regelrecht ans Bett gefesselt. Ihr Körper zwang sie zur absoluten Stille. Ihr erster Urlaub als Selbstständige bestand gezwungenermaßen daraus, hilflos im Bett zu liegen, Harry Potter-Filme anzuschauen und Bibi Blocksberg-Hörspiele zu hören.
Bibi Blocksberg?
Ja, weil für mehr schlichtweg die kognitive Kapazität fehlte.
So, und das ist der Moment, in dem wir das Gehörte auf unseren eigenen Alltag übertragen müssen. Egal, ob du selbstständig bist oder im Angestelltenverhältnis rotierst, Miriam zieht aus diesem physischen Zusammenbruch extrem harte Lektionen für uns alle.
Mhm.
Lektion 1.
Dein Körper ist um ein Vielfaches intelligenter als dein Kopf. Wenn dir abends die Augen vom Blaulicht brennen, dann klapp den verdammten Laptop zu. Der Körper schickt Warnsignale lange bevor die Psyche einknickt. Lektion 2. Die Rückkehr in die analoge Stille.
Ganz wichtiger Punkt.
Sie rät dazu, profane Dinge wie Hausarbeit einfach mal in kompletter Ruhe zu erledigen, ohne den ständigen Input von Podcasts, Hörbüchern oder YouTube-Videos, die unser Nervensystem einfach im Dauerfeuer halten.
Diese ständige Beschallung verhindert nämlich genau das, was hier in der Visualisierungsübung passiert ist, die Konfrontation mit den eigenen wahren Bedürfnissen. Miriams dritte und vierte Lektion sind aber mindestens genauso wichtig. Eine radikale Sanftmut, sich selbst gegenüber zu entwickeln, und vor allem, und das ist wohl das Schwerste überhaupt, absolut darauf zu pfeifen, was das professionelle Umfeld über einen denkt. Wer ständig versucht, den Erwartungen eines unsichtbaren Publikums gerecht zu werden, verliert unweigerlich seine eigene Stimme.
Das klingt jetzt alles extrem schwer und düster, nach einem Jahr voller Krisen und Tränen. Aber wie ist sie aus dieser dunklen Phase eigentlich wieder aufgetaucht? Gab es da einen bestimmten Moment, der diesen Knoten endgültig zum Platzen brachte und das Licht wieder reingelassen hat?
Den gab es tatsächlich und er illustriert perfekt ihre neue Identität als Künstlerin. Es passierte an einem unscheinbaren Abend, kurz nach ihrer großen Erkenntnis. Sie lag im absoluten Wohlfühl-Outfit, dem sogenannten Schluffi-Look, auf der Couch und scrollte durch Instagram.
Ja.
Um 19.22 Uhr hörte sie zufällig ein Video mit einem gewaltigen Chorsong, der sie sofort elektrisierte. Dann las sie die Bildunterschrift. Das Konzert findet heute statt. Beginn 20 Uhr.
Man muss sich diese Szene wirklich bildlich vorstellen. Vor ein paar Monaten hätte sie wahrscheinlich rational abgewogen, dass es jetzt eh zu spät ist, dass sie völlig unpassend gekleidet ist und... Stattdessen
zieht sie sich in Sekundenschnelle das Einzige über, was in greifbarer Nähe ist. Einen auffälligen Leopardenmantel.
Sehr geil.
Den sie übrigens als ihre beste modische Investition des gesamten Jahres bezeichnet.
Zu Recht.
Sie erreicht das riesige Gebäude, ignoriert den Haupteingang komplett und findet eine unscheinbare, unverschlossene Hintertür. Mit hochrotem Kopf und rasendem Puls stiefelt sie eiskalt durch den Künstlereingang direkt in den Backstage-Bereich der Chormitglieder.
Das muss man sich mal trauen.
Die Leute schauen die natürlich völlig perplex an, aber wegen dieses absurden Leopardenmantels strahlt sie eine derartige Selbstverständlichkeit aus, dass niemand wagt, sie aufzuhalten.
Sie gehört halt dazu.
Richtig. Sie spaziert durch, findet einen Platz und hört genau den Song, für den sie gerannt ist. Ein Lied, das später auf Platz 1 ihrer Spotify-Jahrescharts landete.
Ich liebe diese Geschichte einfach. Dieser Mantel war wie so eine Rüstung für ihre neu entdeckte Künstlerseele. Und diese kleinen Ausbrüche aus der digitalen Arbeitswelt scheinen überhaupt ihr Rettungsanker geworden zu sein. Wenn man den Text weiterliest, merkt man, dass die eigentlichen Highlights des Jahres absolut nichts mit Umsatzzahlen oder Excel-Tabellen zu tun hatten.
Völlig richtig. Es sind die tiefen, analogen Erlebnisse, die sie wieder geerdet haben. Da war zum Beispiel der spontane Kurztrip mit der Westbahn nach Wien, wo sie im Hotel Motto übernachtete. Und in einer absurden Begegnung brachte sie dort den Comedian Vince Ebert zum Lachen und probierte Goji-Beeren.
Herrlich.
Oder ihre erste Wanderung im Allgäu, wo sie an einem Bergsee auf eine Gruppe völlig fremder Menschen traf und einfach spontan mit ihnen meditierte. Solche Momente lassen sich in keinem Businessplan und keinen KPIs erfassen.
Am faszinierendsten finde ich aber ihren Geburtstag im Münchner Tierpark. Weil es in ihrer Heimatstadt Augsburg keine Luchse gibt, fuhr sie extra nach München. Und dort passierte etwas Magisches. Ein Luchsweibchen kam bis auf 1,5 Meter an die Glasscheibe heran und blieb dort einfach sitzen. Es entwickelte sich ein regelrechter, minutenlanger Luchsflirt, der sogar die anderen Zoobesucher völlig irritierte.
Ein toller Moment.
Und ganz nebenbei lernen wir in dem Text noch einen sensationellen Fakt. Luchse machen nämlich kein klassisches Miau, sondern ein kurzes, prägnantes Meck, Meck, Meck. Wer hätte das gedacht?
Dieser Fokus auf das Greifbare, Authentische spiegelt sich übrigens auch in ihren materiellen Freuden wider. Im krassen Gegensatz zu den digitalen Software-Tools, die ihr ja den Burnout bescherten, fand sie große Erfüllung in handfester, analoger Ausrüstung.
Was hat sie sich geholt?
Sie kaufte sich eine Vintage-Kamera, eine Pentax MX1, deren Gehäuse aus massivem Messing besteht. Ein Gegenstand, der Gewicht hat, der sich real anfühlt. Dazu eine simple Fjällgräven Kanken-Hipback.
Plus, es zeigt sehr schön, wie sehr wir Menschen das Haptische brauchen, um uns in einer zunehmend virtuellen Welt nicht komplett zu verlieren.
So, wir kommen langsam zum Ende unserer Analyse heute. Miriam nennt 2025 ihr Jahr der Holzschlange, in dem sie sich einmal komplett gehäutet hat.
Was astrologisch extrem treffend ist. In der chinesischen Astrologie steht das Element der Holzschlange genau für diese Prozesse. Transformation, tiefgreifende Erneuerung, aber eben auch das schmerzhafte Abstreifen alter Hüllen, die einfach nicht mehr passen.
Wenn man all das zusammenfasst, zeichnet sie ein wirklich ungeschöntes Bild. Ihr Traum von der Selbstständigkeit war phasenweise ein wahr gewordener Albtraum. Aber sie betont vehement, dass sie absolut nichts davon bereut. Jeder einzelne Heulkrampf auf diesen kalten Küchenfliesen, jede Panikattacke über dem Excel-Sheet hat sie gezwungen, ein paar Millimeter über sich hinauszuwachsen. Ihre persönliche Formel gegen das Chaos lautet am Ende nicht Skalierung oder Profitmaximierung,
sondern
die Mischung, die Mitte, die absolute Harmonie zwischen Arbeit und Leben.
Das wirft eine wichtige Frage auf, beziehungsweise führt uns zu der universellen Lehre, die wir alle aus diesem Text ziehen können. Miriam schließt ihren Rückblick mit einem Mantra ab, das uns durch jede Krise tragen kann. Auch das geht vorbei.
Mhm.
Es ist eine uralte, stoische Weisheit. Die menschliche Natur tendiert ja dazu, in Momenten der Verzweiflung zu glauben, der Schmerz sei ein Dauerzustand. Aber dieses Mantra erinnert uns an die Unausweichlichkeit des Wandelns. Und das Paradoxe und vielleicht Schöne daran ist, diese Vergänglichkeit gilt unweigerlich auch für die wunderschönen, magischen Phasen des Lebens. Nichts ist dauerhaft. Weder der Burnout noch der Moment im Leopardenmantel in der Kirche. Alles fließt, genau wie unsere Identität.
Das ist ein wunderbarer Gedanke, um das Ganze abzubinden. Aber ich möchte dir, der uns gerade zuhört, noch einen allerletzten, provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Denk mal kurz über den Jobtitel nach, der gerade in deiner E-Mail-Signatur oder auf deinem LinkedIn-Profil steht. Stell dir vor, du wachst morgen früh auf und dieser Titel, hinter dem du dich an stressigen Tagen vielleicht unbewusst versteckst, würde sich einfach in Luft auflösen.
Einfach weg?
Genau wie bei Miriam, als sie den Rockzipfel losließ. Wenn du dich ab morgen nicht mehr über deine Ausbildung oder deinen Beruf definieren dürftest, welchen völlig neuen, vielleicht etwas verrückten, aber schonungslos ehrlichen Begriff würdest du erfinden, um einem Fremden dein wahres inneres Wesen zu erklären? So wie sie aus dem Nichts die Essenzexpressionistin erschaffen hat, welches Wort wäre deins? Lass das mal in Ruhe sacken.